Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu einer Sendung, die sich in den folgenden 20 Minuten mit den Preisträgerinnen und Preisträgern der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur beschäftigt, die vor wenigen Stunden in Klagenfurt beendet wurden. Zu gewinnen gab es den mit 30.000 Euro angehobenen Ingeborg-Bachmann-Preis. Den hat ebenso wie den via Online-Abstimmung ermittelten Publikumspreis gewonnen Lena Schette für ihren Text »Was wir tragen«. Den mit 15.000 Euro dotierten Kelag-Preis gewann Kinga Todt, die Sie später in dieser Sendung hören werden. Den Deutschlandfunkpreis bekam Ozan Zakaria Kes-Kinkelic. Den Dreisat-Preis, der mit 7.500 Euro ausgeschrieben ist, Magdalena Schrefel. Bei mir im Studio der erste Gast ist, ein schönes Wiedersehen, wir waren bereits am Freitag zusammen hier auf der Bühne, Ozan Zakaria Kes-Kinkelic. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, danke sehr.
Es ist eine Frage, die man jetzt durchaus stellen kann. Es ist Fußball-WM und da werden ja auch Sportler fragen gestellt. Heute war das große Spiel. Österreich ist weiter. Mit dem letzten Schuss sind sie weitergekommen jetzt ins 16. Finale. Also möchte ich auch Ihnen diese Frage stellen, die den Sportlerinnen und Sportlern heute Nacht gestellt wurden. Wie fühlen Sie sich?
Ich mag diesen Vergleich und ich hoffe, dass es öffentlich auch so eine große Begeisterung für Bachmann und für die Literaturtage gibt wie für einen Fußballsieg. Ich fühle mich großartig. Ich war sehr nervös. Heute früh vor allen Dingen, bei der Lesung selbst gar nicht, interessanterweise, aber heute hat es sich angefühlt wie Abiturprüfung. Und jetzt halte ich diesen Deutschlandfunkpreis in der Hand und darf mich freuen mit den anderen PreisträgerInnen und feiern. Und das ist schon ein wirklich besonderes Gefühl.
Es wird gleich noch gefeiert. Sie haben eine Entourage geradezu dabei. Wer ist denn alles mitgekommen nach Klagenfurt?
Ich bin wirklich dankbar, dass Adam Rothenburg vom GEP Literaturagentur hier dabei war die letzten Tage und auch meine großartige Lektorin Martina Wunderer vom Surkamp Verlag. Und es war auch ein Wiedersehen unter den AutorInnen. Lena Schette kenne ich seit 3 Jahren und vor 3 Jahren waren wir beide hier in Klagenfurt TeilnehmerInnen des Klagenfurter Literaturkurses. Und danach haben wir uns wieder gesehen im Künstlerdorf Schöppingen auf einer Residenz, wo wir gemeinsam waren. Und jetzt hier uns noch einmal zu begegnen an diesem Ort mit Texten, die wir bei Bachmann lesen. Also das war wirklich wie eine Fügung.
Dass Sie vor 3 Jahren schon hier waren, hat mir Heimo Strempfel vorhin erzählt, der Leiter des Musil-Museums hier in Klagenfurt, der sich um diesen Häschenkurs, wird er ja auch genannt, um diesen Klagenfurter Literaturkurs kümmert seit langer, langer Zeit. Ihre Geschichte »Vater ohne Sohn« erzählt von einem Mann, der sich nicht mehr gut austauscht mit seinem Sohn, wenn ich es recht erinnere, und der von seiner Freundin gesagt bekommt, ich zitiere das jetzt, obwohl Sonntag ist, junge Männer zu ficken ist keine Lösung. Was ist denn für einen Mann Mitte 40 stattdessen eine angemessene und vielleicht auch literarische Lösung?
Ah, ich will da gar nicht so moralisch daran gehen, sondern ich war neugierig, dass mich da literarisch anzunähern an die Frage des Alters und des Begehrens. Ich bin selbst 37 Jahre alt, aber ich wollte schreiben über eine Figur, die älter ist als ich. Okay, ich könnte jetzt auch sagen, 50, 60 wäre auch interessantes Alter gewesen, aber ich dachte, ich versuch's mal mit 46. Was heißt das für einen 46-jährigen Mann, migrantisierten muslimischen Mann mit Kind, sich zu bewegen durch diese Landschaft des Begehrens, auch der Familie, der Freundinnenschaft? Es gibt in dieser Geschichte einen Konflikt, einen Vater-Sohn-Konflikt, an dem ich noch dran stecke. Ich muss das noch erschließen. Was ist da eigentlich passiert zwischen diesen zwei Menschen, dass die nicht mehr miteinander reden? Und das nimmt diesen Vater mit. Und er lenkt sich offenbar damit ab, dass er jüngere Männer trifft und vermutet da eine Art Lösung für all seine Probleme, auch wahrscheinlich auch die Sehnsucht danach, wieder jung zu sein, wieder neu anzufangen. Und es kommt zu einer Überlagerung von Familie und auch von Begehren auf eine Art, wo es kompensiert wird fast schon, der Verlust des eigenen Sohnes, der überlagert wird von dieser Nähe, die er aufbaut zu seinem jüngeren Lover. Und das irritiert seine beste Freundin, die ihn zur Rede stellt und dann auch so eine Rechnung aufmacht. Als du deine Masterarbeit verteidigt hast oder als du deine Promotion verteidigt hast, das war ein Junge, der seine Pickel ausgedrückt hat auf dem Schulklo. Und was habt ihr überhaupt miteinander zu reden? Und das ist schon etwas, das mich fasziniert. Wie kommen Menschen zueinander? Was heißt dann Lust Lust aufeinander? Welche Rolle spielt das Alter? Und was ist eigentlich das richtige Alter, einander als Liebende zu begegnen?
Sie dürfen jetzt, glaube ich, einen Tag länger hier bleiben in Klagenfurt und fliegen dann zurück nach Istanbul, wo Sie gerade sind. Das stimmt, richtig? Sie werden jetzt feiern.
Ja, ich habe ehrlich gesagt die Reise schon so geplant, dass ich ohnehin erst morgen abreise, weil die Reise zurück nach Istanbul schon auch anstrengend und aufregend ist. Aber jetzt mit einem Preis zurück zur Reise ist natürlich ein ganz anderes Gefühl.
Passen Sie gut auf diesen Preis. Sie haben ihn verdient,
danke,
gewonnen,
sehr.
Aber er ist aus Glas.
Handgepäck.
Handgepäck. Alles Gute, vielen Dank.
Danke,
Ozan Zakaria Keskinkelic. Kirschen? Herz mit Verband, so heißt der Text der 1984 geborenen Österreicherin Magdalena Schrefel, die heute den Dreisat-Preis gewonnen hat und sie ist auch bei mir im Studio. Schönen guten Tag und herzlichen Glückwunsch.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihre Geschichte eröffnet mit den Worten, ich weiß es, bevor ich es weiß. Ich weiß es, weil ich die Statistik kenne. Ich weiß es, weil ich eine Familiengeschichte habe, denn jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, jeder achte bin jetzt ich. Nun sind Sie hier im Studio und wir wollen kurz über Ihren Text reden, der ja sehr bewegend und sehr, sehr klug ist. In Ihrem Text beobachten Sie, wie eine an Brustkrebs erkrankte Frau selbst zum Bild wird, dass alle von dieser Krankheit haben und wie die Chemo ihren Körper, ihre Wahrnehmung, ihre Sprache verändert. Wie haben denn Sie die Sprache für Ihre Geschichte gefunden?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, es war sehr schnell mein Begehren, mir auf das, was durch diese Erkrankung, durch die medizinischen Praxen und dann auch die Chemotherapie auf mich zugreift, mir selbst wieder einen Zugriff darauf zu verschaffen. Ja, ich glaube, das war sozusagen, das war wie das Leitmotiv zu sagen, was auf mich zugreift, darauf möchte auch ich zugreifen können. Und mein Zugriff als Autorin ist es eben letztlich, eine Worte zu finden, eine Sprache zu finden.
Das heißt, es ist ein Text, der autobiografisch grundiert ist, das kann man dann sagen?
Das ist auf jeden Fall so, genau. Ja. Also ich glaube, das erschließt sich dann wahrscheinlich doch allen, wenn man diesen Text liest, dass es auf einer eigenen Erfahrung basiert.
Sie haben das dann getrennt, Sie sich als Patientin erfahren, aber wollten sich auch wieder als Schriftstellerin erfahren. So wirkt das auf mich.
Ja, ganz genau so. Also ich denke, ich halte es tatsächlich mit Marguerite Duras, die in sehr hohem Alter einmal gesagt hat, Autorin zu sein heißt, die Gabe zu besitzen, sich für alles interessieren zu können. Und genau, insofern habe ich einfach angefangen, mich dafür zu interessieren, was es denn heißt, diese Erkrankung zu haben, welche Bilder an einen herangetragen werden, mit welcher Sprache darin umgegangen wird, was mir daran gefällt, aber wo ich vielleicht auch meine eigenen Bilder und meine eigenen Worte dafür finden muss.
Ihr Text wurde verglichen in der Jury-Diskussion mit Susan Sontags berühmt gewordenem Text Krankheit als Metapher. Klaus Kassberger hat dann Peter Handkes wunschloses Unglück noch ins Spiel gebracht. In welcher Weise identifizieren Sie sich mit diesen Größen, mit denen Sie jetzt in einer Reihe stehen?
Also ich meine, ich glaube, selber sieht man das ja nicht so, sondern das ist wahrscheinlich wirklich eher die Aufgabe der Kritik oder der Literaturwissenschaft, solche Linien nachzuzeichnen oder einen in die Reihe mit anderen aufzunehmen. Es stören mich jetzt beide nicht, sage ich mal.
Sie schreiben wahrscheinlich weiter. Woran schreiben Sie gerade? Können Sie das verraten, woran Sie gerade schreiben?
Ich kann verraten, dass ich an immer mehr als einem Text gleichzeitig schreibe. Momentan bereite ich ein neues Hörspiel vor, ich bereite ein neues Theaterstück vor und auch diese Frage nach den Stoffen, die auf meinen Körper zugegriffen haben, lässt mich noch nicht ganz los.
Sie machen es also genauso wie Dietmar Dart, der vor langer Zeit mal gefragt wurde, wie er es schafft, so viele Bücher hintereinander zu schreiben und er antwortete damals, ich schreibe sie alle gleichzeitig. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio und feiern Sie heute schön am See.
Vielen
Magdalena
Dank.
Schrefel.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Und unsere Sendung geht weiter mit einem neuen Gast, mit Kinga Todt. Sie hat vorhin 15.000 Euro gewonnen bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Studio.
Vielen Dank.
Sie müssen ganz, ganz tapfer jetzt sein für die nächsten Minuten. Ich weiß, es nimmt Sie wahnsinnig mit, dass Sie diesen Preis bekommen haben. Es hat Sie auch mitgenommen, dass Ihr Text mit so viel Begeisterung aufgenommen wurde. Das ist eine große Freude für Sie, dass Sie hier jetzt so gefeiert werden für einen Text, den Sie noch nicht mal in Ihrer Muttersprache geschrieben haben. Sie kommen ursprünglich aus Ungarn und Sie sind einen weiten Weg gegangen. Dieser Weg war steinig. Weshalb war dieser Weg steinig? Was ist überhaupt geschehen?
Ja, es tut mir leid, ich bin noch immer im Weinen, mit Tränen, weil es ist so ein Wahnsinn. Ich freue mich riesig und vielen Dank, dass ich jetzt hier sein darf und dass ich das machen darf. Naja, ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf mit 300, 400 Einwohnern aus Westungarn und ja, unter oder aus sehr bescheidenen Umständen. Und die physische Arbeit ist nicht unbekannt. Also die Story über die Lehrerinnen auf dem Salatfeld ist auch präsent, wie all diese Stories in meinem Text. Ich habe das selbst auch ausprobiert. Nicht so toll. Und der Weg war lang. Und nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich auch mit meinem Körper zusammenarbeite. Jetzt schon ein bisschen mit Frieden. Also mein Immunsystem ist ein bisschen anders aufgebaut wie normal und das schränkt auch manchmal meine Möglichkeiten ein. Und ich habe auch schon darüber ein Buch früher geschrieben.
Ist dieses Buch auf Deutsch erhältlich, das Sie geschrieben haben?
Ja, das ist bei Matthes und Seitz Rohstoff und das heißt Mondgesichter. Es ist über unsichtbaren, ich hasse das Wort Krankheit, also unsichtbaren Konditionen mit chronischen und Eigenheiten, sagen wir so.
Genau. Das Verhältnis zwischen Österreich und Ungarn, der einzigen Donaumonarchie, ist ja kompliziert und dass es auch kolonial geprägt ist, das hat Juryvorsitzender Klaus Kastberger ja auch angesprochen. Sie berichten in Ihrer Geschichte von Ostblock-Mädeln, so ist auch der Titel Ihres Textes. Welche Frauen stellen Sie da vor?
Also auch viele Frauen aus meiner Familie, mein riesiges Vorbild, meine Oma, Paulusi Margit, die auch mit dem Handtuch mit mir war und auch als kleines Steinchen aus ihrem Graben. Und sie war damals im Sozialismus Sekretärinfrau und deswegen schreibe ich oder arbeite ich auch mit der Schreibmaschine, weil ich die Schreibmaschine von ihr geerbt habe. Zum Beispiel ihre Geschichte oder die Geschichte dieser Räuberin-Gendarmin, die fliegende Gisela, Repülösch Gysi, die wirklich durch die Grenze manchmal auch sogar mit einem Flugzeug geflogen ist und naja, ab und zu etwas mitgenommen hat. Also ja, Überlebenskünstlerinnen werden in diesem Buch vorbeikommen, dann wieder auftauchen und dann abtauchen, untertauchen. Ja, sehr wahrscheinlich noch andere Familienmitglieder, ein bisschen auch meine Story. So ganz, ganz viele. Ich sammle diese Storys schon seit langem und ich recherchiere. Und ja, jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, ein bisschen weiter zu recherchieren.
Und jetzt wandern Sie von Wohnung zu Wohnung und schreiben trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe? Sie haben vorhin gesagt, es ist noch gar nicht klar, wo Sie in ein paar Monaten wohnen werden. Wie gehen Sie damit um? Wie schaffen Sie es dann trotzdem noch, die Ruhe zu behalten, um so einen Text zu schreiben wie Ostblock-Mädel?
Oh Mann, ich möchte nicht jammern, weil ich gerade einen Preis bekommen habe, oder? Es ist nicht immer einfach. Ja.
Ich wünsche Ihnen, dass es bald etwas leichter wird, dass dieser Text und dieser Preis Ihnen dabei hilft, dass es leichter wird. Vielen Dank, Kinga Todt. Und zum Schluss dieser Büchermarktsendung ist nun die Bachmann-Preisträgerin 2026 bei mir, Lena Schette. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo.
Sie haben in einem der ersten kurzen Gespräche nach dem Sie den Preis im Empfang genommen haben, gesagt, Sie schreiben in Ihrem Text, der gerade gewonnen hat, über Menschen, die nicht gesehen werden, obwohl sie eigentlich sichtbar sind. Welche Menschen stellen Sie vor?
Menschen mit mehrgewichtigen Körper. Also die eigentlich von Natur aus Raum einnehmen und groß sind und sehr sichtbar, aber sich dann oft verstecken aufgrund des Charmes, der ihnen von der Gesellschaft übergestülpt wird.
Das ist ein Charme, der ihnen eingeredet, der von ihnen verlangt wird, so genau. Scheint es. Ja. Es ist teilweise auch eine autofiktionale Geschichte, würde man dann sagen. Mhm. Ist das eine Geschichte, die eine Last von Ihnen genommen hat, dadurch, dass Sie sie jetzt ausgesprochen haben, dass Sie sie vorgetragen haben und dass Sie jetzt dafür den Preis bekommen haben, Lena Schette?
Eine Last, das ist eine gute Frage. Es fühlt sich auf jeden Fall befreiend und widerständig an, Menschen in mehrgewichtigen Körpern mal eine Stimme zu geben. Und dass das dann hier so eine große Bühne findet und so viele ZuhörerInnen, das ist wahnsinnig schön. Ja.
Sie sind, das behaupte ich jetzt mal, keine akademische Schriftstellerin. In dem Sinne, Sie sind erst einmal ausgebildete Psychiatrie-Krankenschwester. Und Sie berichten auch von einem rauen Leben im Ruhrgebiet. Das ist gar nicht so weit von meiner Heimatstadt Wuppertal entfernt. Lena Schette, wie prägt Sie denn das literarische Leben und wie prägt Sie die Landschaft dieses gigantischen Ballungsraums zwischen Duisburg und Hamm?
Ich glaube, so ein gewisses Geschmäckle von Ruhrgebiet und Sauerland schwingt in allem mit, was ich schreibe und ganz stark in meinen Figuren, weil, also es sagt wahrscheinlich jede Region über die eigenen Menschen, aber ich finde wirklich, dass die Menschen im Ruhrgebiet was Besonderes sind. Das ist ein besonderer Schlag und eine besondere Tonalität und so eine Mischung aus was Raum und Humorvollem und doch Herzlichem. Und das spiegelt sich total in meinen Figuren. Manchmal ist es dann, wenn ich in den Literaturbetrieb komme, ein bisschen, als würde ich ein Doppelleben führen. Ich ziehe dann so mein Glitzerkleidchen an und dann fahre ich nach Berlin und dann bin ich die Autorin. Und das ist schön, irgendwie so ein bisschen beides aus beiden Welten zu haben.
Beides aus beiden Welten. Ich versuche das mal konkreter aus Ihnen quasi herauszubekommen, denn nicht alle kennen das Ruhrgebiet. Ich kenne das Ruhrgebiet, aber was macht es denn aus? Es ist ja nicht mehr nur die Landschaft der Taubenzüchter und Zechen. Das Ruhrgebiet hat eine wahnsinnige Transformation durchgemacht. Was passiert, wenn ich jetzt nach Essen komme?
Ich komme ja nicht aus einem Ballungsgebiet im Ruhrgebiet, sondern ich komme aus einer ganz dörflichen Landschaft. Und da ist ja das Zusammenleben auf eine gewisse Art geprägt und der Zusammenhalt. Und man wächst so im Augenwinkel voneinander auf. Und das ist was sehr Besonderes, finde ich. Und ich bin natürlich in einem Nest von ArbeiterInnenkindern aufgewachsen. Und das macht auch was.
Was macht das mit einem, wenn da Arbeiterkinder sind?
Ja, ich glaube, im Aufwachsen selbst, als Kind oder als Jugendliche nimmt man ja einfach den Zustand, in dem man aufwächst, an und denkt, das ist die Normalität. Aber wenn man dann irgendwann an die Uni geht oder in den Literaturbetrieb, dann merkt man, okay, irgendwie habe ich eine andere Startposition als andere um mich herum. Die haben schon eine andere leserische Vorbildung ganz alleine und einen anderen Habitus, um zu diskutieren und in diesen Ton reinzukommen, das hat eine Weile gedauert. Und natürlich, ich habe da auch ein großes Imposter-Syndrom und dachte, ich tue hier die ganze Zeit eigentlich nur so, als könnte ich das und demnächst werde ich auffliegen. Bis jetzt ist nicht passiert.
Wir alle werden irgendwann auffliegen. Es ist nur vollkommen egal, weil vor wem würden Sie da schon auffliegen? Es ist am Ende dann doch nur die Literaturszene. Die Ausführung von Thomas Stressel, der Sie auch eingeladen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die fand ich interessant, denn er hat in der Jurydiskussion darauf abgehoben, dass Sie in Ihrer Geschichte auch die Ambivalenz des Opfers literarisieren. Eine Figur, die seit vielen Jahren im Fokus steht, nicht nur literarisch, sondern auch im Nachrichtenfokus. Was ist denn möglicherweise gemeint mit dieser Ambivalenz des Opfers? Können Sie sich etwas darunter vorstellen?
Ja. Da habe ich mich total getroffen gefühlt, weil das was ist, was mir in meinem Schreiben total wichtig ist und was, glaube ich, eine empathische Fähigkeit ist, die ich aus der Krankenpflege mitbringe, dass ich in Figuren und auch in Menschen immer die Ambivalenz suche. Also Menschen sind nicht nur gut oder fürsorglich oder sympathisch, sondern es gibt immer eine Bruchstelle, einen Knick, immer das Doch oder das Aber, und das interessiert mich ganz besonders. Und das ist bei den Figuren in meinem Text auch so. Auf der einen Seite sind es Opfer, die man bemitleiden könnte, die einem leid tun, weil sie so viel Gewalt auch von ihrem Herumbekommen mitbekommen. Aber auf der anderen Seite haben die auch Rachegedanken und würden den Tätern gerne genauso viel antun. Aus Wut und Widerständigkeit.
Davon werden wir bestimmt lesen in Ihrem nächsten Buch. Wir können im Moment nur eines lesen, Das Schwarz an den Händen meines Vaters. Es sei allen Hörerinnen und Hörern hier nochmal ausdrücklich empfohlen. Wir haben es ja auch damals im Büchermarkt groß vorgestellt. Vielen Dank, Lena Schette, die 50. Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin seit diesem Sonntagmittag. Die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur im österreichischen Klagenfurt haben nun zu ihrem Abschluss gefunden. Für uns gehen sie noch ein wenig weiter. Wir werden in den Lesezeiten Mittwochabend in den kommenden Wochen einige der hier prämierten Texte und einige auch der hier nicht prämierten Texte spielen. Einen journalistischen Rückblick auf diese Bachmann-Tage hören Sie an diesem Abend im Deutschlandfunk in der Sendung Kultur heute ab 17.35 Uhr, dann mit meiner Kollegin Wiebke Poromka am Mikrofon aus dem ORF-Landesstudio Klagenfurt. Verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.